ich habe ihn wieder für mich gewinnen können und aus Gründen. Dr. Frederik Hümmeke, Führungskräftecoach. Ich sage lieber Führungskräfteentwickler, weil ich ja in einem seiner Seminare war, beziehungsweise in zwei seiner Seminare. Und ich habe gemerkt, das hat nichts mehr mit Führungskräftecoaching zu tun, sondern hier wird wirklich in die Tiefe gegangen, noch tiefer als ein Coach es hier gehen könnte. Und ich bin super happy, dass er heute bei uns ist, Dr. Frederik Hümmeke.
Hallo zusammen, schön hier zu sein.
Das hat auch einen Grund, warum du bei mir bist, nämlich ich halte es mal gleich in die Kamera. Vielen, vielen Dank dafür. Ich war in dem Seminar für Follow Your Flow. Follow Your Flow, hier geht es darum, dass du dein Potenzial, ich finde mal, Potenzial ist so runtergewurstet, so inflationär gebraucht. Hast du was anderes dafür? Also deine Kraft oder dass du ins Tun kommst, das war mir das Wichtigste, dass ich wirklich aufstehe und weiß, wie ich meine Kraft einsetzen kann. Und da hat mir das geholfen. Vor ein paar Monaten war ich bei Frederik im Seminar und ich bin seitdem sehr, sehr viel fokussierter und ich habe auch noch Freizeit. Hallo, seit ich das Buch, beziehungsweise seit ich im Seminar war. Danke, lieber Frederik, erstmal dafür. Ich habe
Genau.
ein paar Fragen an dich, weil ich möchte ja meiner Community auch mitgeben, wie macht man das und wer kann das besser erklären als du persönlich? Meine erste Frage ist, die hat jetzt nichts mit dem Follow Your Flow zu tun, nur im Ansatz. Du bist ja eigentlich Führungskräfte-Coach, Entwickler. Aber wie kommt man auf die Idee, ein Buch über Produktivität zu schreiben oder ein Seminar dazu zu geben? Passt ja irgendwie erstmal nicht zusammen, oder doch? Fragezeichen.
Ja, auf den ersten Blick in der Tat nicht, auf den zweiten Blick dann schon. Die meisten wissen ja, wenn sie sich nur an den Schreibtisch setzten und wenn sie nur produktiver werden, könnten sie viel mehr produzieren. Ne? Die meisten Leute sind in ihrer Produktivität etwa so wie ein verstopfter Gartenschlauch. Sie wissen, eigentlich könnte da richtig was durchfließen, eigentlich könnte da richtig Druck drauf sein auf dem Kessel,
Ja.
aber irgendwie tröpfelt es nur raus. Und das ist ein Thema, was natürlich dann auch in der Führung ankommt. Wenn ich als Führungskraft einen Mitarbeiter habe, der so viel Potenzial hat, der so viel mehr leisten könnte, aber es nicht tut, dann ist das blöd. Wenn ich gerade dann 10 Mitarbeiter habe, die 10% weniger effektiv sind, das summiert sich auf. Bei 100 Mitarbeitern ist das richtig Produktivität, die flöten geht, mit der man geile Sachen machen kann. Und ich wurde immer wieder in den letzten Jahren gefragt, sag mal, wie schaffst du denn das, so produktiv zu sein? Du hast eine Coaching-Ausbildung, eine Führungskräfte-Ausbildung, machst ein Henning-Schmidt-Seminar, machst ein Produktivitätsseminar, du schreibst ein Buch alle 2 Jahre, du machst Publikationen. Wie machst du das alles? Und meine Antwort war immer, ja, das ist ein bisschen komplizierter. Denn diese ganzen Online-Tipps, ne? Steh mal um 4 Uhr morgens auf, dann bist du produktiv. Die sind halt alle zu simpel. Das braucht halt mal eine echte Erklärung ein, okay, ich zeige dir, was die Schritte sind. Und dann muss man ein paar Sachen richtig machen, damit es wirklich funktioniert. Und um dieses Gespräch dann nicht immer stundenlang machen zu müssen, habe ich gesagt, dann nehme ich es, ich schreibe es auf. Ich schreibe einmal auf, wie funktioniert das aus meiner Sicht mit der Produktivität. Ich habe dann mein Produktivitätssystem genommen und mit dem Team aus verschiedenen Fachdisziplinen, na, Neurowissenschaftlern, Psychologen, Psychiatern, Medizinern, wirklich die Forschung durchkämmt, alles nochmal validiert und ein Konzept geschrieben. Wenn du das nimmst und einfach Stück für Stück abarbeitest, und das ist gar nicht so schwer, das sind eigentlich nur ein paar Regeln, dann wirst du produktiv und das mit Sicherheit.
Hey, okay, genau das brauchen meine Zuhörer und Zuschauer. Ein paar Regeln. Ich liebe es, wenn es einfach ist. Ich hasse Rumgeschwalle und die meisten schwallen ja, die machen ganze Seminare über um 4 Uhr früh aufstehen. Aber du bist ja noch einen Schritt weiter gegangen. Du sagst, okay, das gehört auch irgendwie dazu, aber es muss mit dem Biorhythmus übereinstimmen und so weiter. Und das klingt jetzt so ein bisschen hu-hu-hu und Biorhythmus und sowas. Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich dran gehalten und es funktioniert bestens. Magst du mal diese paar Regeln, die würden uns jetzt natürlich brennend interessieren.
Yes. Der Kern ist, einzelne einfache Regeln bringen nichts, sondern sie müssen zusammen aufgebaut sein. Und was wir gemacht haben, ist ja ein System zu bauen, das dann wieder aber super einfach nutzbar ist. Die erste Regel ist ja, du kennst diese Morgende, wo du doof geschlafen hast, vielleicht am Abend noch gesoffen hast, wie produktiv sind wir? Das kommt, ne, das klappt nicht. Weil kennt jeder. Und es gibt diese Tage, da hast du richtig gut geschlafen und Du hast das Gefühl, du kannst Bäume ausreißen und intuitiv hast du eine hohe Energie. Diese Tage mit hoher Energie, die gilt es häufiger zu haben. Und aus der neurowissenschaftlichen, neurobiologischen Sicht gibt es genau drei Zutaten dafür, diese Tage häufiger zu haben. Erste Zutat und wichtigste Zutat ist Schlaf. Wenn ich gut schlafe, und da gibt es ein paar Regeln, und eine Regel ist die richtige Schlafmenge. Einfach gemacht, schlaf bitte 7,5 Stunden. Wenn das nicht reicht, schlaf bitte 9 Stunden. Wenn das nicht reicht, geh bitte zum Arzt. Fertig ist die Regel.
9 Stunden.
Ja, für die, bei denen 7,5 nicht reicht.
What? Okay.
Ja,
Und
das ist.
was sagst du dann zu denen, die sagen, ich brauche aber nur 6 Stunden? Hört man ja ganz häufig, ne?
Ja, die meisten Leute tun sich einen in die Tasche und merken nicht, wie sie Stück für Stück kränker werden. Es gibt ein paar wenige, die wirklich einen geringeren Schlafbedarf haben. Das ist auch normal verteilt. Die genaue Einordnung findet man im Buch. Aber die allermeisten brauchen 7,5 Stunden Schlaf. Und das würde ich auch immer dringend empfehlen. So, dieser Schlaf gilt nicht nur die richtige Menge, sondern auch zur richtigen Zeit. Es gibt den sogenannten Biorhythmus. Und der hängt an den inneren Uhren. Ihr könnt euch vorstellen, in unserem Körper gibt es in jeder Zelle eine kleine Uhr. Und die wird wie die Atomuhren gesteuert von einer Region im Hirn, die heißt Suprachiasmatic Nucleus. Das kann ich auch gleich nochmal abfragen, können wir einen Test schreiben. Na, mal Galgenmännchen spielen mit. Und diese Region braucht sich kein Mensch merken, aber die stellt jeden Tag unsere Uhren neu. Das heißt, wir haben einen biologischen Uhrtaktgeber in unserem Gehirn. Und ganz, ganz viele biologische Prozesse sind an der Uhr organisiert und orchestriert. Wenn ich die richtige Schlafmenge zur falschen Zeit schlafe, kann es sein, dass ich unerholt aufstehe. Deswegen lieber nicht nur die richtige Menge schlafen, 7,5 Stunden im Idealfall bei den meisten, sondern auch zur richtigen Zeit schlafen. Und dann, um das jetzt einfach zu machen, gibt es in dem Buch einen Link zu einem von uns entwickelten wissenschaftlich fundierten Assessment. Da tippt man seine Daten ein und kriegt eine Einschätzung, welchen Chronotyp man hat, also wann man ins Bett gehen sollte. Und wenn man allein diese beiden Sachen macht, zur richtigen Zeit ins Bett gehen, die richtige Menge schlafen, hat man 80% der Dinge beim Schlaf abgehakt und 80% reicht locker, sogar 50% würde reichen. Wer dann noch die Sonderthemen hat, wie, ja, ich kann aber nicht so früh ins Bett oder so spät ins Bett, ja, ich muss aber früh aufstehen, ja, ich werde ab und zu gestört. Für den gibt es dann noch einen Haufen extra Tipps hier drin, wie man auch dagegen steuern kann, wie man leicht durch methodische Sachen seinen Biorhythmus ein bisschen kalibrieren kann. Zu viel braucht man nicht erwarten, zu viel geht da nicht, aber ein Stück weit kann man das schon beeinflussen.
Kann ich hier mal gleich drei wichtige Fragen stellen?
Yes.
Schwanger, Baby, Wechseljahre, Umzug mit Zeitverschiebung, solche Sachen.
Ja, die Frage dahinter ist ja eigentlich ein, das kriege ich nicht jeden Tag hin. Und da steckt so ein typischer Denkfehler in unserer Gesellschaft drin, dass wir alles immer gleichmäßig hinkriegen müssten. Du musst dreimal die Woche, jede Woche zum Sport. Du musst jeden Tag richtig gut schlafen. Wo ich sagen würde, kannst du wollen, ist schön, wenn du es schaffst, aber lass es uns doch bitte nicht übertreiben. Es gibt natürlich Situationen, gerade so ein neugeborenes Baby. Das ist Ausnahmezustand und ehrlich gesagt, scheiß doch mal 3 Monate auf deine Produktivität, beschäftige dich mit deinem Baby. Ist doch gut. Wenn du dann aber mal musst, gibt es ein paar Tipps und Tricks, wie du innerhalb von 1, 2 Tagen wieder in eine Erholung, in die Energie reinkommen kannst. Und das Schöne ist ja, wer in seiner Energie arbeitet und dann sogar auch noch in den Flow kommt, der ist, die Forschung deutet an, wahrscheinlich 5-mal so produktiv, wahrscheinlich sogar mehr, als die, die nicht im Flow sind. In diesem Zustand, wo wir die Zeit vergessen, einfach konzentriert drin sind. Das ist das, was meistens aus Versehen passiert, wenn wir uns Samstag nochmal ein Stündchen hinsetzen wollen und dann nach 4 Stunden die Arbeit fertig haben. Diesen Zustand jetzt aktiv gestalten zu können, sorgt natürlich für eine massive Produktivität. Wenn wir jetzt dann an einem Samstag mal 5 Stunden hinkriegen mit fünffacher Produktivität, ja, 5 mal 5 ist 25, haben wir 25 Stunden Gegenwert gearbeitet und zwar 25 Stunden konzentrierte Arbeit. Wer schafft denn schon 25 Stunden konzentrierte Arbeit in der Woche im normalen Arbeitsalltag mit Telefon, mit Handy, mit Kollege? Das schafft keine Sau. So, wenn man da mal so eine Zeiten hat, dann seht dazu, dass ihr euch mit eurem Partner abwechselt und dann hat mal der eine Partner 3 Tage Babydienst, 1,5 Tage nutzt du zum Recovery, dass du wieder in der Energie kommst, 2 Tage bist du produktiv. Und dann hast du 2 Wochen Produktivität abgehakt und den Rest kümmere dich bitte um dein neues Kind.
Okay. Kind, genieß dein Kind in einem Satz. Ja, genieß dein Kind und alles andere kommt dann. Und so ein Kind gibt einem ja auch Kraft irgendwann, wenn es aus dem Haus ist.
Oder ein bisschen später.
Ja, dann das Zweite hast du mit dem Ersten schon erklärt, mit dem Umzug. Das ist halt dann so, ne, wenn man jetzt oder wenn man irgendwo ist, wo die Zeitverschiebung ist, die betrifft wahrscheinlich die wenigsten Wechseljahre. Das ist ja über Jahre. Da kann ich nicht ein paar Jahre, wenn ich noch aktiv sein möchte, kann ich ja nicht ein paar Jahre sagen, ja, oh sorry, ich schlafe schlecht und das ist jetzt halt mal nun so und ich genieße jetzt meine Wechseljahre.
Genau. Bei solchen Themen gibt es immer die Frage, wie können wir uns möglichst nah annähern. Es gibt Phasen in unserem Leben, die sind nicht perfekt. Und allein die Idee, immer perfekt zu sein, ist schon wieder etwas, was uns stresst und damit schädigt allein die Idee mehr, als dass sie uns hilft. Gleichzeitig bei solchen Wechseljahren, die auch sehr stark eine Hormonimplikation haben, also das hormonelle System ist schön durchgewirbelt, da geht es vor allen Dingen darum, eine Grundstabilität aufzubauen. In dem Moment, wo wir die wichtigsten Sachen schon mal richtig machen, schon mal 80% der Tipps beim Schlaf hinkriegen, schon mal 80% der Tipps beim zweiten Themenfeld, nämlich Bewegung und Ernährung und dem dritten Feld hinkriegen. Je mehr wir da die Boxen ticken, umso besser wird's. Und meine Empfehlung ist mal so 50, 60, 70% in diesem Bereich jeweils richtig zu machen. Dann ist man stabil und dann gibt's aber noch eine Reihe Tipps in dem Buch für die ganzen Sonderthemen. Ne? Und ein Tipp ist dann zum Beispiel, man sollte sich eher weniger vergiften, wenn man gerade instabil ist. Ne? Also vielleicht weniger Alkohol trinken. Weil manche sind dann frustriert, weil es ihnen nicht so gut geht. Und was machen sie? Hauen sich die Pulle Rotwein rein und bilden sich ein, dass sie damit gut einschlafen. Aber sie schlafen damit gar nicht ein, sie betäuben sich gerade. Mhm. Und neben dem Betäuben wird der Schlaf auch noch richtig scheiße, dann wird der nächste Tag beschissener und dann geht es den Bach runter. Das heißt hier, wenn wir Phasen haben, wo Perfektion nicht erreicht wird, muss unser Ziel sein, uns in jedem Bereich ein bisschen anzunähern. Je größer das Delta ist, umso mehr Tipps müssen wir anwenden, damit wir näher dran kommen. Am Ende, wir sind Menschen, wir sind eh nicht perfekt. Eine perfekte Phase braucht es auch gar nicht.
Will auch keiner.
Nein, macht auch keinen Spaß.
Nein.
Die braucht es auch gar nicht. Aber uns anzunähern in die Richtung, so wie wir es gerade brauchen, darum geht es am Ende.
Okay, super. Also die erste Säule ist Schlaf. Welche Säulen gibt es noch? Mal so einen Überblick.
Schlaf ist das Wichtigste. Danach kommt aus meiner Sicht die Ernährung. Also wir alle kennen das. Mal.
Warte, ganz kurz, was gibt es noch?
So, dann Schlaf, kommt die Bewegung.
Bewegung.
Und das sind die 3 Basisdinger.
Okay, die 3. Und bevor wir jetzt ganz kurz auf die Ernährung noch eingehen, da hast du ja auch unglaublich viel Input gegeben, der mir sehr geholfen hat. Kannst du mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich Flow?
Ja.
Du also heißt Flow. Ja Follow Your Flow.
Genau. Flow hat in dem Sinne, in dem Titel sogar 2 Bedeutungen. Das eine ist der Flow, der, ich glaube, erstmals richtig gut beschrieben wurde von dem ungarischen Mann, den keiner aussprechen kann, Mihai Csikszentmihalyi, und schreiben kann den sowieso keiner. Der hat diesen Moment beschrieben, wo die Zeit wie im Flug vergeht, wo wir quasi keine Selbstwahrnehmung mehr haben, sondern in der Aufgabe vollkommen aufgehen und irgendwann auf die Uhr gucken und sagen, was, schon 4 Stunden weiter? Was, schon fertig? Und wir merken Donnerwetter, in diesen 4 Stunden haben wir so viel geschafft wie die ganze Woche nicht. Das sind die Flow-Momente, die gibt es im Sport, da wo ich einfach nur im Sport, in der Bewegung drin bin, alles läuft und alles fluppt und ich denke gar nicht mehr drüber nach, was da fluppt, sondern es fluppt einfach. Ich bin einfach im Flow drin und es gibt es eben auch in der Arbeit und in der Produktivität und macht mich da eben massiv produktiver. Und diese Produktivität geht nicht nur einher mit einer höheren Zufriedenheit, sondern sie steigert auch die Kreativität, auch nach dem Flow sind wir noch kreativer, wir kommen danach wieder einfacher in den Flow. Das heißt, dieser Flow ist ein positiver, sich selbst stabilisierender Zustand. Je häufiger wir einen Flow haben, umso wahrscheinlicher ist es, dass wir wieder einen Flow haben. Und alle Menschen, die ich kenne, die High Performer und Hochproduktive sind, machen das durch einen Flow. Die kommen da immer wieder rein.
Ketzerische Frage, wenn ich Computer spiele, komme ich auch in den Flow und bin 10 Stunden später fertig, habe Augenringe, nicht geschlafen, bin aber wahnsinnig im Flow gewesen und habe 24 Level geschafft.
Exakt. Das ist ein Flow Und was gut ist, muss man ja nicht bis zum Ende treiben. Ein wichtiger Tipp im Buch ist, den Flow immer, während er läuft, frühzeitig beenden und nicht seinen Biorhythmus zu zerstören. Es sei denn, das möchte man. Also beim Schreiben des Buches, ich habe so eine Flow-Phase. Also nach meiner Biologie, nach meinem Chronotyp, nach meinem Biorhythmus gibt es am Abend nochmal eine Phase, wo ich wirklich typischerweise in den Flow komme. Da mache ich meine sogenannte Flow-Induktion. Das heißt, ich beginne aktiv den Flow, dass er auch wirklich kommt. Und dieser Flow geht dann auf jeden Fall bis nach Mitternacht. Und jetzt ist die Frage, wie lange will ich es treiben? Ich kann in diesem Flow bis 5 Uhr morgens bleiben und ich kann es durchbrettern. Ich zerstöre mir damit aber wiederum Schlaf und damit die Produktivität wahrscheinlich der nächsten 2 Tage.
Mhm.
Und zwar die volle Produktivität der nächsten 2 Tage.
Mhm.
Jetzt habe ich da keine moralische Bewertung. Wenn du jetzt an dieser Stelle sagst, geil, dafür habe ich aber bis 5 Uhr das Ding fertig gerockt. Ich habe irgendwie um 10 Uhr begonnen, ich habe es 5 Uhr gemacht, das waren 7 Stunden, fünffache Produktivität. Scheiß die Wand, dann ist das geil. Und ich bin fertig, ich brauche die nächsten 3 Tage nicht produktiv. More power to you, mach's bitte so. Manchmal mache ich das. Dann arbeite ich bis 5 Uhr durch und denke mir, scheiße, die nächsten 2 Tage, die Arbeit ist
getan.
Manchmal mache ich das, aber häufig achte ich eher darauf, eine Stabilität zu halten und sage dann um irgendwo 1 Uhr, okay, geiler Flow. Ich wüsste auch, wo ich weiter flowen könnte und schreibe mir auf, was der nächste Schritt wäre und terminiere mir das für den nächsten Flow und komme mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder in diesen Flow rein. Ein typischer Fehler, den die meisten Leute machen, ist, den Flow beenden, wenn er wirklich gar nicht mehr geht oder im Problem bei der Arbeit ihn beenden. Und wenn du dann schon im Flow ein Problem bei der Arbeit hast, hast du regelmäßig keinen Bock, die Arbeit nochmal neu anzufangen, weil du verbindest die mit, ach nee, so ein blödes Problem.
Ja.
Deswegen immer den Flow so beenden, dass du noch wüsstest, was es Produktives als nächstes zu tun gäbe.
Ja, okay. Also immer positiv rausgehen.
Immer positiv beenden, richtig.
Ja, da gibt es doch so einen schönen Spruch, der mir jetzt nicht einfällt. Ja, cool. Also wir haben Schlaf, das ist wichtig. Den sollte man dann auch nutzen. Es ist priorisiert, Schlaf,
ja,
Ernährung,
Schlaf
Bewegung.
Ist das Wichtigste. Also
okay,
wenn du den Schlaf nicht hinkriegst, dann hilft auch Ernährung und Bewegung nicht mehr.
Und dann kommt Ernährung. Was hast
Dann
du
kommt
da
Ernährung.
Für Ideen?
Es ist, also machen wir jetzt mal hier so die Binsenweisheiten, die aber doch stimmen, weil an denen können wir gut zeigen, wie wichtig es ist. Haust du dir in der Mittagspause eine doppelte Pommes Mayo mit Currywurst rein? Wie gut klappt das mit deiner Produktivität nachher?
Ja, geht so.
Geht so, ne?
Aber lecker, ist lecker.
Ja, und nebenbei, ich bin sehr happy, das regelmäßig mal zu tun, wenn ich sage, ich brauche da jetzt nicht maximale Produktivität. Aber auf dieser Ebene schon passiert eine ganze Menge. Auf der Ebene, was esse ich denn da? Was tue ich mir rein? Auf der Ebene kippe ich mir irgendwelche Drogen in den Kopf, ne? Und das können Drogen sein wie hier, das Tässchen Kaffee, ne? Psychoaktive Substanz Koffein. Oder das können Drogen sein wie Alkohol. Und wenn ich mir am Abend zum Einschlafen die Pulle Rotwein reinballer, ist das ja auch Ernährung, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich nicht schlafe und sediert bin und am nächsten Tag auch nicht so produktiv bin, vielleicht sogar wegen des Katers.
Ja, ich kann hier meine 2 Cents dazugeben, das mit dem Alkohol. Ich trinke seit Monaten keinen Alkohol mehr, weil ich gemerkt habe, also durch dieses Seminar bei dir, wurde ich ja auch von der Wahrnehmung her, die Wahrnehmung wurde geschärft und so, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie kann ich produktiv sein, und ich bin jetzt 52 und ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch wirklich voll Gas geben kann und will, aber wenn ich Gas gebe, will ich das auch mit Lust und Freude und Fokus machen, und ich seit Monaten, wann war das Seminar, vor einem halben Jahr oder was,
März,
trinke ich,
ja.
Trinke ich keinen Alkohol mehr, und es tut mir so gut. Ich vermisse es auch überhaupt nicht. Null. Weil ich morgens aufstehe und überhaupt, also ich habe nicht gesoffen, aber bei mir haben 2 Bier schon gereicht und ich bin morgens aufgestanden und hatte so ein bisschen schwerer aus dem Bett kommen, weil der Schlaf nicht erholsam war oder so. Vielleicht kannst du da auch was dazu sagen. Und Leute, gönnt euch euer Glas Wein und gönnt euch und ne, aber ich bin weg davon. Also einfacher als gedacht.
Ja, ich bin da bei dir. Und ich bin der Letzte, der dogmatisch sagt, das darfst du nicht. Was ich sage ist, hier ist die Konsequenz. Und auch wenn man manchmal sagt, ja, trink mal ein Gläschen Rotwein, ist gut fürs Herz, für dein Gehirn, für dein neuronales System ist der erste Tropfen Alkohol schon Gift. Das muss man sagen. Ich bin übrigens sehr dafür, dass wir alle Menschen das Recht haben, uns zu vergiften. Manchmal ist so ein schöner Rausch und eine schöne Vergiftung auch etwas Wunderschönes, wo wir auch wunderbar Zeit haben und Ich bin der Letzte, der nicht auch mal zu ein paar Gläsern was Leckeres einlädt und dann da auch mitsäuft. Gleichzeitig reduziere ich es massiv und sorge dafür, dass ich nicht jeden Tag mir irgendwas reinballer und mache es dann bewusst und plane dann aber auch die nächsten 2 Tage keine Produktivität ein, weil ich weiß, ich bezahle diesen schönen Abend mit einem nächsten Tag. Und je älter man dann wird, umso schwieriger wird das. Das erlebe ich auch am eigenen Leib.
Wie alt bist du?
45.
40, ja, da fängt es an.
Da fängt es an, eindeutig. Ich spüre das sehr deutlich. Ich fühle mich, an solchen Stellen fühle ich mich immer wieder alt.
Ja, okay, Ernährung. Was hast du noch zur Ernährung?
Wir können natürlich einmal noch einen kurzen Verweis darauf machen, dass eine umfassende Ernährung dafür sorgt, dass die Nährstoffe im Körper sind und aus den Nährstoffen wird alles Mögliche gebaut. Die Hormone, die Neurotransmitter, alles Mögliche wird aus irgendwelchen Stoffen gebaut, die wir zuführen. Je mehr Stoffe da sind, umso besser ist es. Je mehr wir einen Mangel haben, umso schlechter ist es. Und manchmal können es die kleinen Mängel sein, die aus irgendeinem Grund entstehen, die dazu führen, dass wir nicht fit genug sind, dass wir keine Energie haben, dass die Dinge nicht laufen. Ein guter Schutz ist hier erstmal eine sehr gute Basisernährung mit wirklich gutem Zeug, möglichst alles ohne Inhaltsstoffe, ohne irgendwie Verpackungslabel im Supermarkt kaufen, also alles das, was natürlich ist und möglichst bunte Sachen machen, weil da gibt es echt ganz komplexe Kaskaden. Also auch mal ganz bewusst zum Beispiel fermentierte Lebensmittel, Sauerkraut zum Beispiel oder dieses Kombucha oder wie das heißt, nehmen. Weil eine diverse Ernährung sorgt dafür, dass unser Mikrobiom, das ist alles das, was im Darmbereich so rumkreucht und rumfleucht, die ganzen Mikroorganismen, Bakterien und Co., dass die auch ein vielfältiges Set an Ernährung haben. Und dieses Mikrobiom hat auch eine massive Wirkung auf unsere Gesundheit. Die Forschung ist noch nicht so richtig weit, aber für mich ist schon eindeutig aus der Forschung rauszulesen, dass unser Mikrobiom, also das ganze Biotop da unten, einen massiven Einfluss auf unsere körperliche wie auch psychische Gesundheit hat. Und das macht einen Unterschied. Und damit gestalten wir mit der Ernährung wirklich sehr, 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 sehr viel direkter unsere Gesundheit, unsere Fitness, unsere Energie, als wir das so denken.
Ich bin ja immer jemand, der braucht eine genaue Anleitung. Jetzt höre ich von dir zum ersten Mal das Wort Sauerkraut. Ja. Wie oft?
Es ist nicht ein, das eine so oft wie möglich mal. Es ist ein, optimiere bitte maximal Vielfalt. Also
das heißt,
je mehr unterschiedliche Sachen du isst, umso besser ist es von der Tendenz. Also ne, zum Beispiel, letztens gab es eine Käseplatte, wo ich dachte, guck mal hier, lange kein Käse mehr gegessen. Käse ist supi und vor allem ganz verschiedene Käse sorgen dafür, dass der Körper wieder eine Zufuhr kriegt und es kommen viele der Bakterien dort in der Tat im Magen-Darm-Trakt an und sorgen dafür, dass andere Kompositionen da sind. Manche nutzen auch gerne mal, das kann man mal für eine Zeit machen, eine kleine Tablettenkur zum Aufbau des Mikrobioms. Da gibt es häufig Kautabletten in der Drogerie, mit denen man einfach die typischen guten Bakterienstämme dem Darm zufügen kann. Sowas kann man machen. Ich würde jetzt nicht dazu hingehen und sagen, bitte jetzt zweimal die Woche Sauerkraut, sondern bitte möglichst Vielfalt. Also isst gerne unterschiedliche Sachen. Wenn sie dann noch frisch sind, wenn sie Naturprodukte sind, ist es umso besser. Und sonst Vielfalt optimieren.
Okay. Ich nehme Sauerkraut mit in meinen Ernährungsplan auf. Du hast damals bei dem Seminar auch erzählt, wie lange hast du eigentlich? Weil wir hätten eigentlich noch 4 Minuten geblockt bei uns im Kalender. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr
Ich habe
fragen.
Noch ein bisschen, ich habe noch Luft.
Okay, super. Dann zur Ernährung nochmal. Dieses Kohlenhydrate direkt am Morgen, da war ein ganz toller Vortrag in dem Seminar über die Reihenfolge von Kohlenhydrate, Eiweiß, was gibt es noch? Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe und so weiter.
Ja,
ne?
genau,
und
also
Ja. Und das hat mir geholfen. Also nur mal schon Spoiler, das hat mir geholfen. Ich fange jetzt nicht mit einem Brot an. Und ich esse morgens vorm Seminar, esse ich kein, obwohl es mich satter machen würde, es macht mich aber nicht fitter, esse ich morgens, wenn ich im Hotel bin, esse ich mein Bacon, dann esse ich ein Ei oder zwei und pack mir ein paar Gurken und Paprika drauf
Ja.
und lasse komplett Brot weg. Und das hilft mir, fit zu sein, aber leider auch ein bisschen hungrig, weil es nicht so lange hält bis zum Mittagessen.
Ja, also ne, wir können jetzt da reingehen und am Ende die genaue Anleitung braucht ein bisschen Zeit, deswegen ist ja ein ganzes Buch daraus geworden, was wir jetzt ja auch nicht vorlesen können. Am Ende macht es wirklich einen Unterschied, welche Reihenfolgen wir machen und dieser Unterschied hängt auch teilweise davon ab, was du denn möchtest. Also die Franziska Piel, meine Kollegin, die den Teil über die Ernährung gemacht hat in dem Seminar, die kommt zum Beispiel aus dem Sport. Und wenn man jetzt jemand ist, der als Sportler hohe Leistung bringen möchte, würden wir immer zu einem anderen Ernährungsplan gehen, als jemand, der so Bürostuhlsportler ist. Ne? Also in der Disziplin, ich rolle mit dem Bürostuhl zur Kaffeemaschine, braucht man halt viel weniger Energie, als wenn man wirklich Hochleistungssport macht. Das macht einen Unterschied. Und dann gibt es da auch ganz, ganz viele verschiedene Schemata, also verschiedene Varianten der Ernährung. Ich zum Beispiel mache das Intervallfasten, das heißt, morgens esse ich einfach nichts. Und ich esse das erste Mal um 13 Uhr. Das heißt, wir reden jetzt hier um 10:30 Uhr. Ich habe noch nichts gegessen. Seit
Oh.
gestern um 17 Uhr nicht.
Oh, das könnte ich nicht. Das machen ganz viele.
Ja, ich habe mich daran gewöhnt und für mich passt es. Das muss aber auch etwas sein, was für dich passt. Und am Ende sind wir alle individuell mit einem unterschiedlichen Mikrobiom. Und auch die präzise Reihenfolge, was dir wie hilft, ist am Ende auch etwas Individuelles. Da gibt es ein paar Faustregeln, die wir dir empfehlen zu probieren. Wie zum Beispiel, bitte erst Proteine, bevor du Kohlenhydrate nimmst morgens. Das ist etwas, was sehr hilfreich ist. Und da kann man jetzt mikrobiologisch und in die Verdauung reingucken, was jetzt hier zu weit führt. Aber das macht am Ende dann doch einen Unterschied. Das macht was mit dem Hormonspiegel, das verändert die Insulinkurve und so weiter. Da passiert eine unglaubliche Menge, sehr komplex. Und zwar so komplex, dass wir nur mal Varianten anbieten können mit dem Hinweis, versuch mal und guck mal, wie es für dich ist. Meine Frau zum Beispiel kann sich Kohlenhydrate reinballern, als ob es keinen Morgen gibt. Die ist fit, die ist happy. Wenn ich in dem Volumen Kohlenhydrate esse, gehe ich am Stock.
Ah, okay.
Ja, offensichtlich unterschiedliches Mikrobiom. Da ticken wir ganz anders. Wenn die sich so ernährt wie ich, geht sie am Stock. Das heißt, es gibt hier so ein paar Grundregeln, die immer stimmen, die immer hilfreich sind. Es gibt aber dann auch einen ganz großen Raum der Individualität. Und das macht eben das Buch. Es sagt erstmal so ein paar Regeln, bitte in gewissen Zeitfenstern essen, das bitte auch deinen Biorhythmus entsprechend anpassen. Es zeigt mal auf, wie Intervallfasten gehen würde, wie ich dazu gekommen bin und was da die Logik ist. Es sagt aber auch, was die weiteren Varianten sind. Und dann heißt es ausprobieren an der Stelle. Und wenn man so ein paar Dinge weglässt und auch ein paar Dinge dann macht, wenn man sie braucht, also zum Beispiel, wenn wir Leute haben, die einen sehr großen Dip nach dem Mittagessen haben, so ein Suppenkoma,
Ah,
dann ist
okay.
eine Frage, die wir stellen, wann hast du deine erste Tasse Kaffee? Leute, die einen sehr starken Dip im Nachmittag haben, obwohl sie gut gegessen haben und nicht so fettig und nicht so viel und nicht so kohlenhydratreich, es kann sein, dass sie zu früh morgens eine Tasse Kaffee trinken.
Ach
Was
was.
passiert? Es gibt Adenosin in unserem Gehirn, das macht diesen Schlafdruck, diese Schläfrigkeit. Und Koffein dockt an die Rezeptoren an. In dem Moment, wo wir zu schnell Koffein trinken morgens, dann ist Adenosin noch nicht komplett aus dem Gehirn rausverarbeitet, da wo es hingehört über den Tag. Und dann kann es sein, dass noch zu viel Adenosin durch die Gegend schwirrt und erstmal das Koffein andockt, sozusagen. Und das kann dann einen Dip produzieren. Also wenn du jemand bist, der direkt nach dem Aufstehen Kaffee trinkt und nach dem Mittagessen, obwohl du dich gut ernährt hast, so ein richtiges Futterkoma hast, kann ein Tipp sein, die erste Tasse Kaffee frühestens eine Stunde nach dem Aufstehen zu machen. Also es gibt viele solche Wenn-Dann-Tipps, die wir
Ja,
dann eben im
okay.
Buch anbieten, die dann jeder für sich schnappen kann und sagen kann, okay, ich
Ah.
probiere mal, ob es mir hilft. Und dann bin ich auch da der Letzte, der dogmatisch wird. Wenn du früh Kaffee trinken willst und du hast den Dip nicht, ja, dann sauf halt früh Kaffee. Ist
Ja,
doch
das
okay.
schätze ich sehr an dir. Du bist nicht dogmatisch, sondern du sagst, ihr könntet mal ausprobieren und dann schauen, was euch am besten tut. Aber du fundierst das wissenschaftlich. Das finde ich großartig. Ich habe einen kleinen Tipp für alle, die jetzt zuhören oder zuschauen, wie ich meine Produktivität enorm gesteigert habe oder mein Gefühl an Produktivität. Und zwar, ich entsafte. Also ich kaufe mir 1 Kilo Karotten, 1 Kilo Gurken und sowas und ich trinke statt Kaffee trinke ich einen Gemüsesaft. Das ist ein bisschen aufwendig, aber mittlerweile bin ich, meditiere ich, wenn ich das da rein, und das ist so toll. Das ist so toll, dass meine Nachbarn, die das jetzt erfahren haben, dass ich das mache, dass die manchmal an der Tür so, hast du wieder was entsaftet? Oder muss ich den, es ist voll Power, es ist voll Power. Das, was ich niemals essen würde, ein Kilo Karotten oder ein Kilo Äpfel, würde ich niemals essen. Never ever. Ich weiß, dann fehlen die Ballaststoffe, die da eigentlich auch drin sind. Aber ich schlorz das weg. Bestimmt 3, 4 Gläser puren Gemüsesaft am Tag.
Ja, super. Und am Ende, genau das ist nötig. Du musst die Sachen finden, die für dich funktionieren, die
Ich bringe
passen.
dir einen mit, Frederik, wenn wir uns
Ja,
wiedersehen.
ich bin gespannt. Wir machen ein Live-Video, wo ich den Saft saufe.
Ja, genau. Und da haue ich extra viel Ingwer rein für dich.
Ist gut, das mag ich. Nicht pur, aber im Saft gerne.
Ich habe da noch die dritte Säule mir notiert. Bewegung.
Bewegung,
Viel
ja.
Bewegung. Oh, großes Thema.
Ja, großes Thema. Am Ende auch sehr pragmatisch. Es gibt so ein paar Standardfehler. Sport zu nah am Schlafen gehen, zu intensiv, sorgt dafür, dass der Schlaf kaputt gehen kann. Ansonsten, ich brauche jetzt den Pep-Talk mit der Relevanz und Wichtigkeit von Sport nicht zu machen. Das spare ich mir jetzt an dieser Stelle.
Nein,
Das
brauchst
ist
du nicht.
mittlerweile angekommen. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir alle ein gutes Schema für unseren Sport finden, ne? Deswegen gibt es im Buch da ein paar Tipps. Das ist der dritte Faktor. Eine gute körperliche Grundfitness, auch ein gutes Körpergefühl, hat halt einen Einfluss auf die Frage, wie es uns geht und damit einen Einfluss auf die Energie, die wir haben. Da geht es ja auch um Prävention von gesundheitlichen Themen, wofür Sport erwiesenermaßen hilft. Je mehr wir gesund sind, umso langfristiger sind wir produktiv. Das heißt, gerade auch in Sport wie auch in Ernährung steckt auch eine sehr starke strategische Komponente drin, die uns einfach gesund hält, damit fit hält. Und damit dafür sorgt, dass wir längerfristig wirklich gut unterwegs sind. Und dementsprechend macht es echt Sinn, ein gutes sportliches Regime zu haben. Ich selber bin ja vollkommen unsportlich und ich mache Sport gerade nur so viel, dass ich das Leben überlebe, ne?
Wie viel machst du denn?
Also meistens so eine Stunde pro Woche maximal.
Ehrlich.
Ja, und das ist das Niveau, wo ich sage, für meinen Körper, für meine Konstitution komme ich da wunderbar mit weg. Ich optimiere ein paar andere Kleinigkeiten. Ich gehe mehr zu Fuß. Ich nehme so gut wie nie den Aufzug, auch wenn es 6 Stockwerke sind. Wir haben hier ein Haus mit riesig viel Treppen. Das fühlt sich manchmal an wie Step-Aerobic, Home-Version. Also da ist schon noch Bewegung drumherum. Und es muss auch nicht immer die volle Sportbewegung sein. Und ich weiß, viele Leute sagen, boah, das könnte ich gar nicht, so wenig Sport. Ist nicht so meins. Ich finde es kacke, mich nervt's. Aber ich mache es eben so, dass es funktioniert und ich mache es dann klug. Ne? Und so funktioniert das dann okay.
Ja, okay, also Sport, alles im Sinne von Bewegung meinst du, ne? Weil es gibt ja auch wieder die einen, die sind eher so die Cardio-Menschen, dann gibt es andere, die stemmen lieber Gewichte, und das finde ich auch wahnsinnig schwierig. Dann gibt es Pilates, Yoga und sonst was. Du sagst generell, mach das, was, aber wie finde ich denn raus, was mein Sport ist? Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt inspiriert bin von unserem Interview, ne? Also Zuhörer ist inspiriert und sagt, okay, ich möchte mehr Sport machen.
Ja.
Aber was?
Ich würde immer gehen von der Frage, wie bin ich bereit, einen Zeiteinsatz zu machen und was brauche ich für ein Setting, damit ich Lust drauf habe. Also ich würde immer differenzieren zwischen Einzelsport und Mannschaftssport. Brauche ich ein soziales System, was mich zieht, ist die eigentliche Frage. Oder brauche ich Flexibilität und was überwiegt? Bei mir schmeiße ich den Mannschaftssport raus. Ich bin so viel unterwegs, habe so viel Arbeit, feste Termine, kannst du bei mir knicken, selbst wenn ich es wollen würde. Also fällt der raus, ist gleich beim Einzelsport. Dann habe ich eine Differenzierung, die ich gerne mache zwischen, wie viel Aktivität brauche ich. Und ich habe so viel Aktivität und so viel Fokus, so viel Hektik, so viele Themen in meinem Berufsalltag, dass ich sage, Sport brauche ich eher Ruhe. Und ich sage, dann nächster Punkt, wie viel bin ich bereit zu investieren? Und da sage ich, so wenig Zeit wie möglich. Dementsprechend komme ich bei 2 Sportarten raus, die ich mache. Das eine ist Yoga. Das heißt, im Hotelzimmer Yogamatte auf, iPad an, los geht's. Und dann mache ich halt Yoga. Ist für mich auch eine Entspannungsübung gleichzeitig. Die kann ich sehr gut gebrauchen in meinem hektischen Alltag. Ist gleichzeitig auch Meditation und bringt mir Ruhe. Hier vor Ort, wenn ich zu Hause bin, habe ich so ein High-Intensity-Zirkeltraining. Ich muss mich nicht umziehen, weil der Raum ist auf 17 Grad gekühlt. Ich habe 5 Geräte zu jeweils 2 Minuten. Nach 20 Minuten bin ich da raus und der Drops ist gelutscht. Das ist eine Zeit, die bin ich bereit zu investieren. Es ist ein klug aufgebautes Training, spricht alle Muskelgruppen an, die ich brauche, gut genug. Und jetzt optimiere ich dann noch alle Bewegungen. Im Zweifel nehme ich hier das Fahrrad, im Zweifel nehme ich die Treppe statt den Aufzug, dann reicht das für mich. Aber ich bin auch der sagt, komm, nerv mich nicht mit Sport, ich finde Sport scheiße und ich mache das nötigste Minimum. Und ansonsten, wer jetzt sagt, ich will aber vielleicht mehr, der probiere einfach viele Sportarten aus und gucke, wo er hängen bleibt.
Ja, ich bin ja eher der viel Sport, also was heißt viel? Ich versuche immer morgens laufen zu gehen. Jetzt wird es wieder dramatisch, weil es wieder dunkler wird draußen. Ich mache aber dabei auch Büroarbeit. Und mein Zahnarzt meinte, ich knirsche und ich soll mich mehr entspannen. Ich soll doch mal joggen gehen. Und ich sage, wenn ich im Wald bin, ist das mein Waldbüro. Da kann ich so schön denken dabei. Ich schreibe da LinkedIn-Artikel. Also die Leute fragen immer, wie schaffst du so viel Produktivität, dass du auch noch nebenbei diese ganzen LinkedIn, fast jeden Tag poste ich auf LinkedIn irgendwas. Das schreibe ich beim Laufen, da kommen mir Ideen und dann spreche ich das in mein Handy ein und dann renne ich vor den Wildschweinen weg, was wieder ein bisschen Pace bringt. Also ich versuche jeden Tag rauszugehen, schaff's nicht, aber schon 3-4 Mal die Woche schaffe ich schon. Aber das ist dann für mich auch ein kreativer Moment. Und das hat jetzt wieder mit dem Follow Your Flow zu tun, mit dem Buch.
Ja.
Was ich gelernt habe, ist, ich gehe laufen zu einem Moment, wo ich sehr, sehr kreativ bin. Diese Phasen, vielleicht zeigst du noch mal ganz kurz diese Phasen, die es gibt, diese Flow-Phasen, diese, du weißt schon.
Genau.
Und ich bin genau in so einer Flow-Phase, in so einer kreativen Phase, während ich laufen bin. Und seitdem ich das weiß, kann ich während, ohne Probleme, also ich gehe laufen, trotte da vor mich hin eine Stunde und ich bin so kreativ, weil ich diese Zeit nicht vertrödeln will, die mein Gehirn auf Volldampf fährt. Jetzt haltet
Ja.
mich alle für verrückt, aber ihr werdet gleich verstehen, was es damit auf sich hat, wenn der Frederik
Ja.
erklärt, was diese verschiedenen Phasen sind. Dass
Ja.
man die nicht verschwenden sollte, diese
Genau.
wertvollen Phasen.
Ja. Was wir verstehen müssen, ist, dass unser Körper zeitlich über den Tagesablauf unterschiedlich konfiguriert ist. Also wir haben nicht eine konstante Körpertemperatur, sondern wir haben eine Körpertemperatur, die ist so in Wellenbewegung, mal höher, mal niedriger. Und so verhält es sich mit anderen Metriken im Körper, mit Hormonausschüttung etc. Und das sorgt dafür, dass wir eine sogenannte Leistungskurve kriegen. Also Zeiten, in denen wir mit höherer Wahrscheinlichkeit eher leistungsfähig sind und Zeiten, wo wir eher eine Pause brauchen. Und wir alle kennen das, weil ne, nachmittags ist nicht nur Mittagessen, sondern auch die Zeit, wo wir eher die Pause brauchen, weil unser Körper vorher hochgefahren ist und da jetzt mal kurz runterfährt, bis er hinten nochmal hochfährt. Wenn wir das Ganze jetzt nehmen und auf den Tagesrhythmus mappen, dann müssen wir vorher noch die Frage stellen, welchen Biorhythmus hast denn du eigentlich? Also was ist dein Chronotyp? Wie bist du zeitlich organisiert? Im Buch, ich halte es mal kurz hoch, das ist dann ein bisschen komplexer, sieht das dann am Ende so aus. Ne? Das werdet ihr jetzt nicht erkennen können, aber es gibt für den frühen Chronotyp und für den späten, also der früh ins Bett geht und der spät ins Bett geht, gibt es jeweils über den Tag verteilt so kleine Böckschen. Und diese Boxen sind Fragen, wann sollte ich schlafen? Wann kann ich idealerweise Aktivitäten zeigen? Wann kann ich mich idealerweise konzentrieren? Und zu den Konzentrationsphasen gibt es noch eine Sonderphase, wo ich eher kreativ bin. Und dann gibt es eine Box, wo ich im Idealfall Sport mache, im Idealfall ernähre etc. Das planen wir so rein und haben auch eine Abarbeitungsbox. Da sind wir nicht mehr so richtig wach, aber wir kriegen halt E-Mails gerockt. Ne? Das ist okay. Diese Konzentrations- und Kreativitätsphasen, die können wir jetzt wiederum nehmen und können in diesen Phasen unsere Flowboxen reinlegen und haben allein neurobiologisch eine viel höhere Chance, dass das dann wirklich funktioniert und dass wir dann wirklich in den Flow kommen. Und das klug zu planen, das ist wichtig. Und wenn du den Weg gefunden hast über den Sport, was ja quasi auch ein bisschen Achtsamkeit ist, diese Kreativität anzuzapfen, prima, let's go. Mach doch eine kleine Kreativitätsflow-Phase beim Sport. Ist doch super.
Ja. Das muss man wissen. Also man muss diese Chronophasen, die haben mir am meisten geholfen. Wann sind meine Phasen, wo ich kreativ bin? Dann sind auch diese Phasen am Nachmittag, da gibt es eine 3-Stunden-Phase, so ungefähr eine 3-Stunden-Phase.
Genau.
Und das kennt jeder von euch. Es
ja.
gibt noch mal so ein Aufbäumen irgendwann und dann kommt dieses oh, jetzt oh, noch,
ja.
noch 3 Stunden bis Feierabend oder dies und dann muss ich noch
ja.
das. Und da einfach auch wirklich nur die Sachen hinzulegen, wenn es denn geht.
Ja.
Ne? Das war ja auch ein großer Punkt im Seminar, dass die gesagt haben, wie soll ich das denn machen? Ich bin ja von anderen abhängig. Ich bin ja von anderen Terminen abhängig. Das ist immer auch eine Schwierigkeit, wie packe ich das hin? das zu wissen alleine, okay, ich bin jetzt nicht in der kreativsten Phase, ich bin jetzt nicht in der, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht schaffen, in die Flow-Phase reinzukommen, möglicherweise, da gibt es aber auch Tricks dazu, die stehen alle im Buch, wie man in die Flow-Phase reinkommt. Genial, Leute, genial, schaut es euch bitte an. Jetzt habe ich mich verheddert, wo war ich?
Und dann ein kurzer Einhaken. Hier steht ja nicht follow the flow. Hier steht follow your flow. Und ich habe von zwei Bedeutungen von Flow gesprochen. Flow ist einmal dieser Konzentrationsmoment, wo wir die Zeit vergessen, wo wir hochproduktiv sind. Aber der Flow ist auch dein Fluss durch den Tag, wie du deinen Tag organisierst. Und du musst nicht follow the flow oder follow somebody else's flow machen. Du musst deinen Flow haben. Das heißt, du musst gucken, dass du mit dem Assessment hier und der Schritt-für-Schritt-Anleitung in dem Buch einmal diese Böckchen für dich machst und sagst, wo kann ich denn was tun? Dann musst du nicht loslaufen, es jeden Tag akribisch einhalten und deinem Chef sagen, jetzt brauche ich aber die Zeit, weil, sondern jetzt kannst du auch sagen, wann brauche ich es denn? Ganz viele, die auch Bürojobs haben, sind zu ihrem Chef gegangen und gesagt, Chef, ich brauche 2 Tage, an denen ich eine Stunde später ins Büro kommen kann. Und here's why. Und haben dem erklärt, nach ihrem Biorhythmus sind sie dann produktiver und schaffen mehr und haben vereinbart, dass das mal 4 Wochen getestet werden darf. Sie haben dann so dafür gesorgt, dass sie die 2 Tage vor diesen Tagen gut schlafen, gut ernähren, gut bewegen und haben dann die Abarbeitungsphase für die Fahrt rübergenommen. Haben dann eine massive Produktivitätssteigerung gekriegt und dem Chef das gezeigt und der sagt, geil, wie viele Tage willst du jetzt noch später kommen? Also hier geht es auch ein Stück weit um die Gestaltung. Und wenn du nachher einen Chef hast, der ein Arsch ist, der das nicht merkt, weil er irgendwie Steinzeitchef ist, gibt's alles, fein, dann schau doch wenigstens, dass du es für dich persönlich machst. Sorg dafür, dass du für deine privaten Projekte, deine Themen, die du immer mal machen wolltest, dass du mal einen Freitag gut schläfst, ein Samstag mal produktiv bist und da mal 4-5 Stunden Flow hast und dann wirklich was in deinen Piratenprojekten wegrockst, zumindest dann für dich. Mhm. Wie du das auch immer machen möchtest, ist mir dann egal. Hier ist die Anleitung drin, die dir sagt, wie es gehen würde. Setz dir deine Ziele, auch das beschrieben, wie das geht, und dann überleg einfach, wie viel du davon umsetzen möchtest. Ich selber mache auch nicht jeden Tag Flow und Vollgas, sondern ich mache das ganz bewusst und dosiert. Aber eben so, dass die Menge der Flows so viel wird, dass ich die meisten Leute eben outperforme. Ja, aber wenn ich 2 Tage mit 10 Stunden Flow habe, dann sind das 20 Stunden Flow mal 5-fache Produktivität. Wer schafft denn das schon im Monat?
Ja.
Das waren aber dann nur 2 Tage.
Und wenn ihr, genau, ja, ja, ja und ja. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr in den Flow konkret reinkommt, das sind ganz, ganz tolle Tipps drin. Ich liebe das. Ich finde es großartig, dass du jetzt endlich ein Buch dazu gemacht hast, weil ich meine Unterlagen sonst immer durchgucken muss von dem Seminar. Schaut es euch an. Das ist sehr, sehr kompakt und sehr umsetzungsfreundlich geschrieben. Und du findest dich auf jeden Fall wieder. Egal, wer du bist, egal, welcher Typ, welcher Chronotyp, das kriegst du natürlich raus und wie du damit umgehst. Also schaut es euch an. Ich bedanke mich bei dir, dass du da warst. Das war wie immer, also ich muss erstmal alles sortieren. Ich habe auch wieder so viel mitgeschrieben, was nochmal neu war für mich. Und das Wichtigste für mich ist und für euch vielleicht auch, Perfektion weckt Aggression, macht euch nicht kirre. Geht bitte nach Gefühl, das ist nur dieses eine Leben, das wir haben. Dieses eine Leben und jeder Tag, den wir haben, das ist ein Geschenk. Jetzt wird es ein bisschen so geigenmäßig, aber ich muss da immer wieder drüber nachdenken. Es ist endlich und du weißt nie, wann, setzt euch nicht unter Druck und nehmt das bitte nicht, also nehmt das als Bedienungsanleitung, aber als liebevollen Schubs, wie ihr euer Leben fokussierter und fitter gestalten könntet, so dass ihr jeden Tag genießen könnt. Mein Gott, das gefällt mir.
Das ist schon ein bisschen pathetisch, ne?
Ja, aber es ist
aber
doch
auch richtig. So ist es.
Es ist doch so. Vielen, vielen Dank, Frederik. Und
danke dir, Yvonne.
Schaut euch das Buch an und vielleicht gibt er ja doch noch mal ein Seminar und dann geht unbedingt in das Seminar. Es lohnt sich.
Ja, wir wollen noch eins auf jeden Fall auf Englisch machen. Das steht mindestens noch an. Bisher ist noch keins dazu auf Deutsch geplant. Mal gucken. Mein Team regt sich schon und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr es machen wollt, sehr gerne. Ich komme einmal als Keynote-Speaker dazu. Mal gucken, wie viel Drive die dazu gerade haben. Wir werden sehen.
Okay, super. Danke und danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir winken mal für die, die zuschauen. Und Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ihr abonniert natürlich gerne, wenn euch das gefallen hat. Damit unterstützt ihr uns, Frederik und mich natürlich auch, und dass wir auch Lust haben, mehr zu produzieren, wenn wir dann im Flow sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wirke, wie du willst. Tschüss!
Tschüss!